und des Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Mittwoch, der 11. Juni, das sind unsere Themen. Das polnische Parlament spricht Premierminister Tusk das Vertrauen aus, doch die Politik im Land bleibt blockiert. Der Ständerat lockert die Ausfuhrbestimmungen für Kriegsmaterial und das freut die Schweizer Hersteller von Rüstungsgütern. Die US-Regierung will den kommerziellen Tiefseebergbau fördern. Die Wissenschaft warnt, Eingriffe in dieses Ökosystem bergen enorme Risiken.
Also die Tiefsee ist wichtig für die Stabilität des Planeten, weil sie eben so wichtig ist für die Klimaregulierung, für die Artenvielfalt.
Sagt der Forscher Thomas Fröhlicher von der Universität Bern. Er ist derzeit an der Ozeankonferenz der UNO in Nizza. Dann, was bleibt nach der Zerstörung des Bergdorfs Platten? Zum Beispiel Bilder und Trachten, aufbewahrt im Lötschenthaler Museum.
Vielleicht schaut man die Sachen jetzt halt plötzlich anders an. Weil es plötzlich Sachen sind, ja, die in der Realität mehr vorhanden sind, sondern nur hier quasi künstlich oder einfach museal.
Sagt Kurator Thomas Antonietti. In Polen hat sich Ministerpräsident Donald Tusk heute im Parlament einer Vertrauensabstimmung gestellt. Und die Abgeordneten haben ihm ihr Vertrauen ausgesprochen, deutlich mit 243 gegen 210 Stimmen. Anlass war der Sieg des rechtskonservativen Karol Nawrocki bei der Präsidentenwahl Anfang Juni. Nawrocki setzte sich knapp durch gegen einen Mitstreiter Tusks. Und der neue Präsident kündigte an, er werde Tusks Politik bremsen, wo es nur geht. Darauf kündigte Tusk an, er werde die Vertrauensfrage stellen. Dass er die Abstimmung gewinnen würde, war klar, angesichts der Mehrheit seiner breiten Koalition. Was also hat Tusk damit bezweckt? Das habe ich unsere Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber gefragt.
Ich denke, Ministerpräsident Tusk wollte damit Stärke und Geschlossenheit demonstrieren nach dieser Wahlniederlage und er wollte auch die Koalitionspartner disziplinieren und dazu zwingen, Farbe zu bekennen öffentlich. Und das hat er geschafft, das Resultat war ja sehr deutlich und sein Auftritt war ziemlich stark. Gleichzeitig hat er sich so etwas Luft und etwas Handlungsspielraum verschafft bis zu dieser angekündigten Regierungsumbildung, die im Juli stattfinden soll. Da werden wohl Kabinettsmitglieder ausgewechselt, aber Tusk, der eigentlich starke Mann der Koalition ist, der wird sicher Regierungschef bleiben.
Vor der Abstimmung im Parlament hielt Tusk eine einstündige Rede. Was waren seine Hauptbotschaften?
Er hat die Erfolge seiner Regierung präsentiert und gleichzeitig die Oppositionspartei PiS kritisiert. Er warf ihnen zum Beispiel vor, Fakten zu ignorieren und zu lügen. Und konkret hat Tusk in seiner Rede auf Polens florierende Wirtschaft verwiesen, auf den Ausbau des Sozialstaates, auf die hohen Ausgaben für Verteidigung und auf den Grenzschutz. Und er hat bekräftigt, dass er unter allen Umständen und gegen alle Widerstände der PiS, dass er weiterhin daran arbeiten werde, die Rechtsstaatlichkeit im Land wiederherzustellen. Und nach den zahlreichen Wortmeldungen der Parlamentarier antwortete er sehr kämpferisch auf die zahlreiche Kritik und sagte zum Beispiel in Sachen Migration, kündigte er an, dass voraussichtlich noch in diesem Sommer Teilkontrollen an den Grenzen zu Deutschland eingeführt werden sollen. Das ist eine Neuigkeit, die heute bekannt wurde. Dies alles schafft aber das Problem nicht aus der Welt, dass Tusk bei seinem Amtsantritt 100 konkrete Versprechen gemacht hat und nur wenige davon eingelöst hat. Und genau das werfen ihm sehr viele vor und man geht auch davon aus, dass der Wahlsieg des konservativen Karol Nawrocki eigentlich eine Art Misstrauensvotum der Stimmbevölkerung an die Adresse von Regierungschef Tusk war.
Aber jetzt, nach gewonnener Vertrauensabstimmung, sitzt Premier Tusk weiterhin fest im Amt.
Also er hat auf jeden Fall einmal mehr gezeigt, dass er seine Koalition zusammenhalten kann und auch nach einer solchen Wahlniederlage, die in erste Streitereien mündete. Und Tusk hofft, dass die Zeit für ihn spielt, dass er mit guter Politik die Wähler und Wählerinnen von seiner Regierung überzeugen kann, auch mit Blick dann auf die Parlamentswahlen in 2 Jahren. Ob ihm das gelingen wird, wissen wir nicht, denn mit dem neuen Präsidenten wird es die Regierung sicher sehr schwer haben. Nawrocki hat ja schon angekündigt, dass er die Politik von Tusk ausbremsen wird, wo er nur kann. Und außerdem haben die Präsidentenwahlen gezeigt, dass die Rechten und die Rechtsaußenparteien einen großen Zulauf haben, vor allem auch bei der jungen Generation. Und das sind doch eher schlechte Nachrichten für die Mitte-Links-Koalition von Tusk.
Welche Strategie verfolgt nun die rechtsnationale Peace-Partei, die ja mit Nawrocki den Staatspräsidenten stellt, also Tusks Gegenspieler?
Die Peace ist in eine Art Siegesrausch, hat man das Gefühl, und sieht sich ihrem Ziel näher, die Regierung des verhassten Gegenspielers Tusk zu stürzen, um dann mit der Rechtsaußenpartei Confederatia eine neue Regierung bilden zu können. Und darauf arbeitet die Peace hin, und deshalb wird sie konstant versuchen, die Regierung vor sich herzutreiben und auf ihre Uneinigkeit zu verweisen und vor allem ihr die Koalitionspartner auszuspannen. Ob ihr das gelingen wird, ist Stand jetzt unklar. Was aber sicher ist, die Zeichen für eine gute Zusammenarbeit zwischen der Regierung und dem neuen Präsidenten stehen schlecht. Man wird sich wohl gegenseitig sabotieren. Und die Polarisierung in der Politik, die das Land schon lange prägt, wird wohl weitergehen. Und das hat die heutige Debatte einmal mehr gezeigt. Sie steht eigentlich symbolisch dafür, denn während der Ansprache von Tusk waren die Reihen der Oppositionspartei PiS weitgehend leer. Und danach, als die Parlamentarier Statements abgaben und Fragen an Tusk stellten, war dieser länger abwesend. Also man schätzt sich gegenseitig wirklich nicht und zeigt das eigentlich auch öffentlich,
sagt Osteuropa-Korrespondentin Judith Huber. Weitere wichtige Ereignisse des Tages nun in der Nachrichtenübersicht mit Marco Koller. In den Handelsstreit zwischen den USA und China kommt Bewegung.
US-Präsident Donald Trump hat erste Details zur Einigung der beiden Staaten in diesem Handelsstreit bekannt gegeben. Die US-Zölle auf Importe aus China würden künftig bei 55% liegen, die chinesischen Zölle auf Importe aus den USA bei 10%. China werde zudem sogenannte seltene Erden an die USA liefern. Und die USA wiederum würden unter anderem Studierenden aus China Zugang zu US-Hochschulen gewähren, sagte Trump. Von China gibt es noch keine Stellungnahme und die Einigung ist noch nicht formell bestätigt. Die Kinderarbeit ist in den vergangenen 4 Jahren zurückgegangen. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF schätzt, dass noch 138 Millionen Kinder davon betroffen waren. Das sind gut 20 Millionen weniger als bei der letzten Untersuchung in den Jahren 2016 bis 2020. Eigentlich wollte die Weltgemeinschaft Kinderarbeit bis in diesem Jahr ganz beseitigen. Dieses Ziel sei verfehlt worden, schreibt UNICEF in einem neuen Bericht. Am häufigsten komme Kinderarbeit in der Landwirtschaft vor, am stärksten betroffen seien Staaten in Afrika.
Außenminister Ignazio Cassis war heute zu Besuch im Westjordanland und in Israel. Er traf dort hochrangige Politiker.
In Ramallah im Westjordanland hat Cassis mit Mohammed Mustafa gesprochen, dem Chef der palästinensischen Autonomiebehörde. Nach dem Treffen sagte Cassis, die Schweiz sei zutiefst besorgt über das humanitäre Leid im Gazastreifen. Humanitäre Hilfe müsse sofort und uneingeschränkt zugelassen werden. Und eine Zwei-Staaten-Lösung bleibe der einzige Weg zum Frieden. Danach traf Cassis in Jerusalem den israelischen Außenminister Gideon Sa'ar. Zu diesem Treffen hat sich das Außendepartement EDA noch nicht genauer geäußert. Auch die Außenpolitische Kommission des Ständerats hat sich mit der humanitären Lage im Gazastreifen beschäftigt und sich dafür ausgesprochen, dass die Schweiz dem UNO-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA 11 Millionen Franken überweisen soll. Die geplanten Gelder dürften nicht im Gazastreifen eingesetzt werden. Die UNRWA solle damit Palästinenserinnen und Palästinensern in Jordanien, im Libanon und in Syrien helfen. Die Kommission fordert zudem vom Bundesrat, dass er alle Hebel in Bewegung setzt, um im Gazastreifen den Zugang zu humanitärer Hilfe sicherzustellen. Auf eine Zusammenarbeit mit der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation soll er verzichten. Diese wird von Israel und den USA unterstützt. Mieterinnen und Mieter sollen künftig Anspruch auf eine Ladestation für ihr Elektroauto haben. Das will nach dem Nationalrat auch der Ständerat. Er hat einen GLP-Vorstoß angenommen. Der Bund solle dafür sorgen, dass Mieterinnen und Mieter ihre E-Autos bei sich zu Hause aufladen können. Dasselbe soll laut dem Vorstoß für Personen mit Stockwerkeigentum gelten. Der Bundesrat muss nun eine Gesetzesvorlage ausarbeiten. Die Börsendaten von 18.09 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.316 Punkten. Das ist ein Minus von 0,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 94,14 gehandelt und den Dollar gibt's für 81,96.
Und wie entwickelt sich das Wetter, Marco Koller?
Morgen Donnerstag ist es meist sonnig. Im Süden hat es am Vormittag noch ein paar Wolkenfelder. Die Temperatur erreicht am späteren Nachmittag 29 bis 32 Grad.
Die Schweizer Rüstungsindustrie hat heute im Ständerat einen grossen Erfolg feiern können. Neu soll Schweizer Kriegsmaterial einfacher exportiert werden können. Kriegsmaterial soll auch dann an 25 westliche Staaten geliefert werden dürfen, wenn diese in Konflikte verwickelt sind. Und diese Staaten sollen das Kriegsmaterial auch weitergeben dürfen. Die Mehrheit von SVP, FDP und Mitte begründete dies auch mit der Rüstungsindustrie, die unter den heutigen Exportbeschränkungen leide. Bundeshausredaktor Andreas Stüdli hat mit einem betroffenen Unternehmer gesprochen.
Kaum jemand dürfte die Produkte kennen, welche von der Systems Assembling AG im neuenburgischen Boudry hergestellt werden. Denn das Unternehmen ist ein Zulieferer, so wie es viele in der Schweiz gibt. Seine Firma liefere etwa Kabelbäume, die in Kampfflugzeugen verlegt würden, sagt Verwaltungsratspräsident und Mitbesitzer Peter Huber.
Oder dann sogenannte Pylons. Das sind die Kisten, wenn Sie so wollen, die am Flügel hängen, wo dann die Waffen montiert werden dran. Da hat es viele Stecker und Verkabelungen drin. Solche Produkte machen wir.
Das fällt streng genommen gar nicht unter das Kriegsmaterialgesetz, denn für solche Komponenten sind die Exportregeln weniger streng.
Aber das spielt in dem Sinn keine Rolle, weil der Kunde will jetzt nicht mehr. Der Kunde sagt, okay, wenn wir das nicht kriegen von euch, dann kaufen wir nichts mehr von euch. Und das ist das Swiss Free. Das heißt, sie versuchen jetzt, die Schweizer Lieferanten auszuschließen von ihren Systemen. Also auch wenn man Komponenten liefert, nützt es uns im Prinzip nichts. Wie auch immer die Schweizer Gesetzgebung ist, der Kunde will nicht mehr.
Swiss Free. Schweizfrei sollen diese Produkte sein, so Huber.
Das bedeutet grundsätzlich, die Kunden in Europa haben das Vertrauen verloren in die Schweiz.
Das hat die Schweizer Rüstungsindustrie zu spüren gekriegt in den letzten Jahren. So gingen die Rüstungsexporte aus der Schweiz zurück, obwohl weltweit massiv aufgerüstet wurde. Im Fall der Systems Assembling im Kanton Neuenburg bedeutet das in Zahlen:
Es ist etwa proportional zu dem, wie wir die Leute abgebaut haben, also 50% weniger.
50% Aufträge weniger, deshalb wurden 60 der ursprünglich 120 Stellen abgebaut. Verwaltungsratspräsident Huber setzt auf Portugal, ein EU- und NATO-Mitgliedsstaat. Dort hatte die Systems Assembling schon seit einiger Zeit eine Art verlängerte Werkbank, wie Huber sagt. Im aktuellen Umfeld baut er die Tochtergesellschaft aus, von 20 auf 60 Angestellte, damit er das Swissfree umgehen kann. In den vergangenen Monaten haben die Rüstungsfirmen versucht, die Politikerinnen und Politiker für ihre Interessen zu gewinnen, auch Peter Huber.
Die Rüstungsindustrie versucht einfach den Politikern mitzugeben, dass sie sich entscheiden müssen jetzt, ob die Rüstungsindustrie in Zukunft wieder Teil ihrer Sicherheitspolitik ist. Wenn sie das sein soll, dann müssen die Exportkonditionen ändern. Wenn sie das nicht sein soll, dann kann man es so lassen, wie es ist. Das ist für uns in der Rüstungsindustrie auch okay. Dann machen wir unser Geschäft einfach im Ausland.
Diesem Ruf ist der Ständerat heute gefolgt und hat die Hürden für den Kriegsmaterialexport gesenkt. Falls auch der Nationalrat zustimmt, können Firmen wie jene von Peter Huber wieder in der Schweiz produzieren, wo es viele Fachkräfte gibt. Holt der Verwaltungsratspräsident und Mitbesitzer die Produktion der Kabelbäume für Kampfflugzeuge dann wieder ins neuenburgische Boudry zurück?
Ich würde mal sagen, oder das, was weg ist, ist weg, weil man hat die Investitionen getätigt, die Maschinen dann gekauft, die Leute sind geschult. Da gibt es eigentlich keinen Beweggrund, das wieder in die Schweiz zu bringen. Aber neue Sachen, neue Projekte könnte man durchaus in der Schweiz machen und das wieder aufbauen. Das wird Jahre dauern. Und bevor man das macht, als Unternehmer, muss man zuerst mal eine Stabilität haben.
Damit spielt er auf das bereits angekündigte Referendum an. Die Rüstungsindustrie wartet die drohende Volksabstimmung ab, bevor hierzulande wieder aufgebaut wird.
Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit einem Republikaner in den USA, der versucht, Präsident Trumps Politik gegenüber seinen Wählerinnen und Wählern zu rechtfertigen. Mit der türkischen Oppositionspartei CHP, die am Abgrund steht, wegen der Repression durch Präsident Erdogan, aber auch wegen interner Streitigkeiten. Dann mit den Risiken des kommerziellen Tiefseebergbaus. Die Wissenschaft fordert sein Moratorium. Mit dem Bergsturz auf Platten, der auch einen Teil der Geschichte des Dorfs begraben hat. Und mit dem eidgenössischen Turnfest. Der Grossanlass zieht Zehntausende Turner und Besucherinnen von der Deutschschweiz in die Westschweiz. Die US-Republikaner haben eine große Machtfülle. Präsident Donald Trump regiert, so weit wie möglich, im Alleingang. Die Bundesverwaltung wird zusammengestrichen, Zölle werden eingeführt, die Nationalgarde wird nach Los Angeles geschickt, vorbei am kalifornischen Gouverneur. Im Kongress versuchen die Republikaner derweil den großen Wurf. Ein riesiges Steuer- und Budgetpaket hat das Abgeordnetenhaus passiert, nun soll der Senat darüber befinden. Doch bei sich zu Hause, in ihren Wahldistrikten, dort treffen die Republikaner auch auf wütende Wählerinnen und Wähler. In Town Halls, eine Art Bürgerfragestunden, kommt es zu lauten, chaotischen Szenen. Abgeordnete wie Mike Lawler müssen Trumps aggressive, atemlose Politik verteidigen. Lawler ist ein aufstrebender Star der Republikaner. Er vertritt einen entscheidenden Wahldistrikt im Bundesstaat New York. USA-Korrespondent Andrea Christen war dabei an einer von Lawlers Town Halls.
Our Congressman, Mike Lawler, everybody.
Mike Lawler weiß wohl, was ihm blüht, als er auf die Bühne gebeten wird. In den zwei Town Halls, die er dieses Jahr schon abhielt, schlug ihm viel Wut entgegen. Einige hundert Frauen und Männer sind gekommen, in eine Schulaula etwa eine Autostunde nördlich von New York. Mike Lawler wird lauthals begrüßt. Ich bin stolz darauf, dass ich als Parlamentarier eingestuft wurde, der am vierthäufigsten parteiübergreifend arbeitet. Und als effizientester neuer Abgeordneter, sagt Lawler zu Beginn.
The number one most effective freshman legislator during the 118th Congress.
Manchmal kritisiert Mike Lawler extreme Positionen und Exponenten seiner eigenen Partei. Auch Trump selbst. Der 38-Jährige mit dem kurz gestutzten Bart gibt sich moderat, lösungsorientiert. Das muss er auch. Sein Wahldistrikt im Hudson Valley, dem Tal nördlich von New York, ist hart umkämpft. Lawler hatte 2022 sehr knapp gewonnen und knüpfte den Demokraten einen Sitz ab, den er 2024 verteidigte. Auch dank ihm hat seine Partei im Abgeordnetenhaus eine hauchdünne Mehrheit. Angeblich spielt Lawler gar mit dem Gedanken, im Bundesstaat New York zur Gouverneurswahl anzutreten. Aber viele hier kaufen ihm das moderate Image nicht ab.
Look at his voting record.
Schauen Sie doch, wie er im Kongress stimmt. Er ist nicht gemäßigt, sagt eine Frau am Rande der Town Hall. Und ich glaube nicht, dass Lawler versteht, dass eine Mehrheit jener, die er vertritt, in vielen, vielen, vielen Dingen nicht gleicher Meinung sind wie er.
Next question.
Das Los entscheidet in der Versammlung, wer das Mikrofon in die Hand kriegt. Mike Lawler wird mit Trumps Politik konfrontiert, mit dessen Vorgehen gegen Elite-Universitäten, dem Stopp der Entwicklungshilfe oder dem Einsatz der Nationalgarde gegen Protestierende in Los Angeles. Mehrfach bleibt der redegewandte Politiker eine direkte Antwort schuldig.
So yes, I support the National Guard being called up to support ICE.
Das Hauptthema an diesem Abend ist ein über 1000-seitiges Gesetz. Eine erste Version kam äußerst knapp durch das Abgeordnetenhaus, auch dank Mike Lawlers Stimme. Was Donald Trump das große, wunderschöne Gesetz taufte, sieht tiefere Steuern vor.
Congressman Lawler, by voting for the recent reconciliation bill.
Abgeordneter Lawler, mit Ihrer Stimme haben Sie Ihren Amtseid gebrochen, wonach Sie die Werte unserer Demokratie verteidigen müssen, sagt eine Frau, die sich als Millionärin vorstellt. Sie machen Steuergeschenke an Menschen wie mich, auf dem Rücken meiner Freunde, Nachbarn und Mitbürger. Das Gesetz würde Reiche noch reicher machen, sagen auch andere Kritiker. Im Gegenzug werde der Zugang zur staatlichen Krankenkasse Medicaid erschwert. Millionen von Menschen würden ihre Krankenversicherung verlieren. Lawler hält dagegen.
Folks, we have hundreds of thousands of people who are registered on Medicaid in two states.
Leute, Hunderttausende sind in zwei Bundesstaaten gleichzeitig bei Medicaid angemeldet. Das ist Betrug, der uns Milliarden von Dollar kostet. Das stoppen wir. Und zweitens, illegale Einwanderer sollten nicht länger von Medicaid profitieren können.
What I'm very clear about is that illegal immigrants should not be collecting Medicaid benefits.
Er habe sich für höhere Steuerabzüge eingesetzt, die den allermeisten in seinem Distrikt zugute kämen, rechnet Lawler vor. Aber der Abgeordnete wird ständig lauthals kritisiert, wobei fraglich ist, wie repräsentativ dieser Saal für den Wahldistrikt ist. Viele scheinen Demokraten zu sein. Lawler und sein Team müssen ständig gegen wütende Zwischenrufe ankämpfen.
Folks, please let the congressman answer.
Manche hier würden sich wie fünfjährige Kinder aufführen, enerviert sich ein Mann.
Congressman Lawler has been like one of the most accessible congressmen in the past 20 years that I can think of.
Lawler ist einer der zugänglichsten Abgeordneten der letzten 20 Jahre. Seine Vorgängerinnen und Vorgänger haben sich nie so wie er den Leuten gestellt. Er macht seine Sache großartig. Ich bin mit 90% von dem einverstanden, was er sagt, auch gegen die eigene Partei.
I agree with 90% of what he said. Even the things that are against his own party.
Abgeordnete müssen sich alle zwei Jahre der Wiederwahl stellen und führen eine Art Dauerwahlkampf. Der Kontakt zu den Wählern gehört dazu. In den letzten Monaten erlebten aber viele Republikanerinnen und Republikaner wütende Proteste. Die Parteispitze riet ihnen gar, Townhalls ganz sein zu lassen. Mike Lawler hingegen stellt sich heute fast zwei Stunden lang den Fragen, was sogar eine seiner Gegnerinnen anerkennt. Aber Trumps großes, wunderschönes Gesetz werde Lawler teuer zu stehen kommen.
It's an extremely damaging bill.
Es ist sehr schädlich für viele Menschen und es wird das Haushaltsdefizit vergrößern. Dass Lawler das Gesetz unterstützt, dass er dafür stimmte, wird ihm politisch schaden.
So yes, I think voting and supporting the quote-unquote big beautiful bill will be politically damaging.
Tatsächlich dürften Moderate der Republikaner in umkämpften Wahldistrikten den etwaigen Preis bezahlen. Sollten Abgeordnete wie Mike Lawler ihre Wiederwahl im Herbst 2026 verpassen, würde Trumps Partei vermutlich die Kontrolle über den Kongress verlieren.
Folks, I know many of you are leaving, but I wanna take the opportunity to thank you for coming tonight.
Die Reportage aus den USA von Andrea Christen. In der Türkei gehen die Behörden rigoros gegen die Opposition vor. Der prominenteste Vertreter der Oppositionspartei CHP ist Ekrem İmamoğlu. Der Oberbürgermeister von Istanbul ist seit März im Gefängnis. Er gilt als stärkster Rivale von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Seit İmamoğlu's Verhaftung kam es zu mehreren weiteren Verhaftungswellen. Erst vergangene Woche wurden 5 Bezirksbürgermeister festgenommen und suspendiert. Ein Ermittlungsverfahren wurde zudem gegen den Chef der CHP eingeleitet, Özgür Özel. Er soll einen Istanbuler Generalstaatsanwalt beleidigt und bedroht haben. Ärger hat die CHP aber nicht nur wegen Erdogans Repression, sondern auch wegen interner Probleme. Es laufen Ermittlungen zum Parteitag vom November 2023, als Özel in einer Kampfabstimmung den bisherigen Parteichef geschlagen hat. Kurz, die CHP, die Partei des Staatsgründers Atatürk, steht unter einem enormen Druck. Darüber sprach ich mit dem Journalisten Thomas Seibert in Istanbul. Er hat mir das derzeitige politische Klima in der Türkei so geschildert.
Also es gibt natürlich diesen unglaublichen Druck auf die Partei seitens der regierungsnahen Justiz und der Regierung direkt. Es gibt viele Verhaftungen. Es gibt aber auch sehr viel Solidarität mit der CHP. Die Umfragewerte der Partei steigen und sie hat es auch geschafft, den Ärger, die Wut über die Festnahme ihres Präsidentschaftskandidaten Ekrem İmamoğlu irgendwie am Laufen zu halten, auch wenn die Zahl der Teilnehmenden bei Protesten abnimmt.
CHP-Politiker werden verhaftet. Unter welchen Vorwürfen denn?
Da geht es meistens um Korruption oder um Zusammenarbeit mit Kurdenvertretern. Das läuft also dann auf den Terrorismusvorwurf hinaus. Hinzu kommt in der heftigen innenpolitischen Auseinandersetzung, die hier tobt, da werden kritische Bemerkungen von CHP-Politikern über die regierungsfreundliche Justiz als Beleidigung der Justiz aufgefasst. Imamoglu selbst muss sich morgen in seinem Gefängnis im Westen von Istanbul vor dem Richter verantworten, weil er einen Gerichtsgutachter beleidigt haben soll.
Wie haltbar sind diese Vorwürfe oder handelt es sich vielmehr um den Versuch Erdogans, die Konkurrenz auszuschalten?
Genau so sieht das aus. Die Regierung sagt zwar, die Justiz sei unabhängig, das glauben allerdings selbst Regierungsanhänger nicht, weil die Regierung das Gremium kontrollieren kann, das Richter und Staatsanwälte auswählt, das Richter und Staatsanwälte versetzt. Die Regierung kann also praktisch lenken, welche Justizbeamten in welchen Prozessen eingesetzt werden. Bei den Vorwürfen geht es oft um die Aussagen anonymer Zeugen. Das ist natürlich dann auch schwer nachzuprüfen. Insgesamt ist es dann doch so, auch wenn man zugeben muss, dass es in der Türkei sehr viel Korruption gibt, ist es doch auffällig, dass die türkische Justiz diese Korruption immer nur bei der Opposition sieht und nie bei der Regierungspartei AKP.
Die CHP ist also unter Druck von außen, von Erdogan. Die Partei zerlegt sich aber auch selber, hat man den Eindruck, indem die Wahl von Özgür Özel zum Parteivorsitzenden am Parteitag vom November 2023 in Frage gestellt wird jetzt. Es habe Unregelmäßigkeiten gegeben. Wer kämpft da gegen wen innerhalb der CHP?
Die CHP ist bekannt dafür, sehr streitsüchtig zu sein. Also innerparteiliche Streitigkeiten sind bei der CHP quasi ein Markenzeichen. Beim Streit um diesen Parteitag von 23, da geht es vor allen Dingen um Kemal Kılıçdaroğlu. Der war bis zu diesem Parteitag der Parteichef der CHP. Der wurde damals abgewählt. Jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, dabei seien Schmiergelder im Spiel gewesen. Kılıçdaroğlu sei quasi unrechtmäßig aus dem Amt gehievt worden. Die Regierung hätte es gerne, wenn Kılıçdaroğlu wieder an die Spitze der CHP zurückkehrt. Er ist ein relativ schwacher Politiker, der die Wahl 2023 gegen Erdogan auch verloren hat. Aus Sicht der Regierung ist er also der ideale Oppositionsführer. Kılıçdaroğlu allerdings will dieses Spiel als trojanisches Pferd der Regierung nicht mitspielen. Deswegen muss man gespannt sein, was bei diesem Prozess herauskommt.
Welche Folgen hat dieser Partei interne Streit? Auch für die Außenwahrnehmung der Partei?
Die Partei ist die politische Vertretung der türkischen Säkularisten. Ihr Wahlpotenzial liegt normalerweise so bei 25%. İmamoğlu hat die Partei geöffnet, auch für konservativere Wähler. Deswegen ist sie so gefährlich für Erdogan geworden und deswegen hätte Erdogan gerne, dass die CHP unter Dauerbeschuss bleibt und sich nicht neu formieren kann. Eine neue Partei, wie ab und zu spekuliert wird, hätte praktisch keine Vorteile, weder für Erdogan noch für die CHP selber. Eine ganz neue Organisation aufzubauen aus dem Nichts wäre doch sehr schwierig. Und für Erdogan hätte das dann auch den Nachteil, dass diese neue Kraft weniger berechenbar wäre. Also das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die CHP unter diesem vehementen Druck der Regierung bleibt und irgendwie versucht, sich durchzuwursteln bis zur nächsten Wahl. Sie muss irgendwann die Frage beantworten, wen sie ins Rennen gegen Erdogan schicken will bei der nächsten Präsidentschaftswahl 28. Bis jetzt sagt sie, İmamoğlu sei ihr Kandidat, aber wenn İmamoğlu bis dahin rechtskräftig verurteilt ist und im Gefängnis sitzt und nicht antreten darf, dann braucht die Partei einen anderen Kandidaten. Bisher will man nicht sagen, was man in dem Fall machen werde, aber irgendwann muss die Partei hier Farbe bekennen. Bis dahin, mindestens bis dahin, wird dieser Druck anhalten.
Aber vor dem Aus steht die Partei nicht.
Das sehe ich nicht, weil die CHP doch sehr, sehr viele Stammwähler hat, die mit dieser Partei durch dick und dünn gegangen sind. Es geht eher darum, ob die Parteiführung unter Özgür Özel es schafft, die Wählerbasis der Partei über diese 25%-Klammer hinaus dauerhaft zu verbreitern. Im Moment steht die Partei so zwischen 30% und 35%. Özel und die Parteiführung ohne İmamoğlu stehen also vor der Aufgabe, hier neue Stammwähler anzuziehen für die CHP. Das wird sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen unter diesem Druck.
Sagt der Journalist Thomas Seibert in Istanbul. Am UNO-Ozeangipfel ringen diese Woche Delegationen aus aller Welt um ein Abkommen, um die Ozeane besser zu schützen. Eines der umstrittenen Themen an diesem Treffen ist der Tiefseebergbau, also der Abbau von Metallen am Meeresboden für kommerzielle Zwecke. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich weitgehend einig, dieser Bergbau hat potenziell massive negative Auswirkungen auf das empfindliche Ökosystem. Die Tiefsee als wichtiger CO2- und Wärmespeicher könnte schwer und auf sehr lange Zeit beeinträchtigt werden. Trotzdem hat US-Präsident Donald Trump Ende März angekündigt, seine Regierung werde Gesuche so rasch als möglich bewilligen. Wissenschaftsredaktorin Katrin Kapretz berichtet.
Vor ziemlich genau einem Jahr sorgte eine Studie im renommierten Fachmagazin Nature Geoscience für grosses Aufsehen. Ein Forschungsteam konnte nachweisen, dass in der Tiefsee, mehrere Kilometer unter dem Meeresspiegel, Sauerstoff produziert wird. Und zwar dort, wo auf weitläufigen Flächen kartoffelähnliche Klumpen am Boden liegen, sogenannte Manganknollen. Ein Fund, der das bisherige Allgemeinwissen über die Tiefen des Ozeans auf den Kopf stellt.
Also in der Tiefsee ist man bisher nicht davon ausgegangen, dass man eine Sauerstoffquelle hat,
sagt Thomas Fröhlicher, Ozean- und Klimaforscher an der Universität Bern. Die Resultate müssen nun unabhängig bestätigt werden, aber potenziell werfe diese Studie grosse neue Fragen auf.
Ja, wie hat sich überhaupt das Leben hier auf der Erde entwickelt? Weil diese Quelle an Sauerstoff hat man bisher überhaupt noch nicht in den Überlegungen, wie sich die Welt entwickelt hat und wie sich der Sauerstoff in der Atmosphäre angereichert hat, berücksichtigt.
Als Tiefsee bezeichnet man jene Gebiete des Meeres, wo kein Licht mehr hinkommt. Und sie ist lediglich zu einem winzigen Bruchteil erkundet. Sehr vieles ist noch unbekannt über die Artenvielfalt, die biologischen Prozesse oder wie es dort unten überhaupt aussieht. Eines aber weiß die Forschung sicher über die Tiefsee.
Also grundsätzlich muss man wissen, dass diese Ökosysteme und Organismen in der Tiefsee sehr empfindlich sind.
Denn in der Tiefsee ist das Wasser sehr kalt und salzig. Es ist dunkel und es herrscht ein hoher Druck. Das heißt, das Leben läuft dort unten vermutlich sehr langsam ab. Bestätigt haben das kürzlich die Resultate eines Langzeitexperimentes. Ende der 1970er Jahre wurde in einer metallreichen Region im Pazifik ein Testabbau durchgeführt. Ein schwerer Tiefseerover wurde rund 4,5 Kilometer in die Tiefe gelassen, um auf einem halben Quadratkilometer die metallhaltigen Knollen aufzusaugen, die dort im Sediment steckten. Fast ein halbes Jahrhundert später taucht ein Forschungsteam erneut ab und untersucht die Spuren, welche der Testabbau hinterlassen hat. Ihre Studie zeigt,
dass die biologischen Schäden, die damals entstanden sind, noch immer fortbestehen. Das heisst, man geht davon aus, wenn man die Tiefsee heute verändert, wird das Jahrzehnte bis Jahrhunderte, wenn nicht noch länger gehen, bis sie sich vollständig wieder erholt hat.
Die bis zu 90 Tonnen schweren Tiefseefahrzeuge wirbeln viel Sediment am Meeresboden auf. Sie machen Lärm, sie bringen Licht in ein normalerweise sehr dunkles Ökosystem. Und sie entreißen mit diesen Knollen auch Lebensraum für verschiedenste Lebewesen. Einmal im Schiff an der Meeresoberfläche werden die gesammelten Knollen gewaschen und das trübe Wasser wieder ins Meer geleitet. Dadurch
werden dann die Ökosysteme nicht nur am Boden, sondern sogar in der nicht so tiefen Lage im Ozean stören und zum Teil auch schädigen.
Allesamt Störungen, deren Auswirkungen noch wenig erforscht sind, die der Tiefsee aber empfindlich zusetzen können und damit dem Planeten Erde als Ganzes.
Die Tiefsee ist wirklich wichtig für die Stabilität des Planeten, weil sie ebenso wichtig ist für die Klimaregulierung, für die Artenvielfalt.
Denn die Tiefsee speichert sehr viel CO2 und Wärme. Deswegen fordern Ozeanforschende weltweit ein Moratorium für den Tiefseebergbau. Ebenso mehr als 30 Staaten, darunter auch die Schweiz und die EU. In der Hoffnung, dass, neben vielem anderem, auch das Rätsel um die Sauerstoffbildung in den Tiefen des Meeres gelöst werden kann, bevor schwere Rover den Meeresboden umflügen.
Echo der Zeit am Mittwochabend. Wir berichten noch über Platten nach dem verheerenden Bergsturz und Lausanne vor dem eidgenössischen Turnfest. Wo bis vor kurzem Platten stand, ist nun Geröll, Fels, Wasser. Vor zwei Wochen wurde das Dorf im Walliser Lötschental verschüttet, die Häuser, die Straßen. Der Fels- und Gletschersturz zerstörte aber nicht nur Hab und Gut der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch ein Stück Kulturgeschichte. Was bleibt vom kulturellen Erbe und was ist unwiederbringlich verloren? Regionalkorrespondentin Sabine Steiner mit einem Augenschein im Lötschenthaler Museum.
Im alten Dorfkern von Kiepel, gleich bei der Kirche. Hier steht das Lötschenthaler Museum. Es sei ein Museum für das ganze Tal, stellt Thomas Antonietti gleich zu Beginn klar. Seit über 20 Jahren ist der Ethnologe hier Kurator. Das Lötschental habe vor zwei Wochen viel verloren, sagt er. Das Dorf Platten war mit seiner Kultur- und Naturlandschaft bis zum Bergsturz Teil des UNESCO-Welterbes Jungfrau Aletsch.
Was der Kulturlandschaftsteil anbetrifft, ist unheimlich viel kaputt gegangen. Unheimlich viel kaputt gegangen. Es ist ja fast mit einer, müssen wir drüsigerweise sagen, eine Naturlandschaft.
Der Dorfplatz, die sonnengegerbten Holzhäuser rundherum mit den roten Geranien, gibt es nicht mehr. Auch die Kirche, die Gassen. Mit ihnen sei auch ein Teil der Plattner Identität verloren gegangen, ist Thomas Antonietti überzeugt. Denn es waren wichtige Orte und Schauplätze für Kultur, Brauchtum und Gemeinschaft. Dies könne nicht ersetzt werden, auch nicht von einem Museum. Doch nicht das gesamte Erbe von Platten ist verloren. Die Geschichte des Dorfes ist gut dokumentiert. Die Alltagskultur Plattens etwa, der Umgang mit Naturkatastrophen oder das Aufkommen des Tourismus. Bereits seit dem 19. Jahrhundert habe das Lötschental mit seiner Natur, insbesondere aber mit seinem Brauchtum, viele Auswärtige angezogen, Feriengäste, aber auch Wissenschaftler und Kulturschaffende.
Das hat dazu geführt, dank diesen Ethnografen und Fotografen ist das ein Alpental. Ich würde sogar behaupten, es gibt kein Alpental, das ethnografisch, fotografisch so gut dokumentiert ist wie das Lötschental. Und das ist natürlich für das Museum ein riesiger Schatz.
Heisst, im Lager des Museums befinden sich unzählige Bilder, Dias, Negative, Fotoabzüge, Glasplatten und Fotoalben. Sie dokumentieren die Geschichte des Dorfes. Dazu kommen über 10.000 Objekte. Eine Uniform aus Platten zum Beispiel, die in der Dauerausstellung zu sehen ist. Es ist die Uniform eines Herrgottgrenadiers, so werden die Männer genannt, die an hohen kirchlichen Feiertagen wie etwa Fronleichnam im Lötschental aufmarschieren, gekleidet in historische Uniformen. Roter Frack, weiße Hose, schwarze Mütze mit Federbusch. Die Uniformen sind Unikate, werden in der Familie weitervererbt und erinnern an die Zeit, als sich junge Lötschenthaler Männer als Söldner verdingten. Viele dieser Uniformen sind zusammen mit dem Dorfplatten begraben worden. Ebenso die Feiertagstrachten der Frauen, Jackettermasken in den Kellern oder die Bilder im Kirchenarchiv. Das mache die Bestände im Museum nun noch wichtiger, sagt Thomas Antonietti.
Vielleicht schaut man die Sachen jetzt halt plötzlich anders an, weil es plötzlich Sachen sind, ja, was in der Realität nicht mehr vorhanden sind, sondern nur hier quasi künstlich oder einfach museal aufbewahrt. Und das tut der Blick auf die Sachen natürlich schon verändern.
Die Uniformen und Trachten im Museum erzählen jetzt auch davon, was am 28. Mai mit dem Dorfplatten schmerzlich verloren ging. Was das längerfristig bedeutet, in 20, 50 oder 100 Jahren, das könne heute niemand sagen. Klar sei nur, der Bergsturz sei ein wichtiger Marschstein der Geschichte des Tales. Ein Marschstein, den das Museum dokumentiere.
Momentan werden einfach alle Dokumente, die erscheinen, die greifbar sind, einmal archivieren. Das sind Medienberichte, Filme, Fotografien, Berichte von, ja, von betroffenen Leuten. Also es ist mehr im archivalischen Bereich momentan.
Mehr sei derzeit nicht möglich. Irgendwann werde sich das Museum der Aufarbeitung aber stellen müssen, sagt Thomas Antonietti, und auch über eine passende Form nachdenken. Dafür sei es jetzt aber noch zu früh, es fehle die Distanz. Der Bergsturz von Platten, ja, er ist für die Menschen im Lötschental und ihr Museum noch Gegenwart.
Es ist der grösste Breitensportanlass der Schweiz, das Eidgenössische Turnfest. Es findet bloß alle 6 Jahre statt, ab morgen wieder in Lausanne. Das zieht viele Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer in die Romandie. An diesem und am nächsten Wochenende reisen 65'000 Turner an den Genfersee und über 300'000 Besucherinnen. Unser Westschweiz-Korrespondent Philipp Reichen war bei den Vorbereitungen in Lausanne dabei.
Guten Morgen. Die Turnschweiz rüstet sich für das Eidgenössische. Im Callcenter des Turnfests läuten die Telefone in diesen Tagen fast ununterbrochen. Der helvetische Sprachmix ist perfekt. An den Telefonen beraten Freiwillige die Turner auf Englisch, Deutsch und Französisch. Die Turnerinnen und Turner haben Fragen, sagt eine Helferin.
Sie haben die Karten, also die Festkarten haben die noch nicht bekommen. Oder gibt es Probleme mit Campingplatz?
Eine Sorge sei auch,
wenn man mit dem Auto kommt, wo man parkieren kann.
Ob schon die Verantwortlichen alles dafür täten, dass die Leute mit dem ÖV anreisen, sagt ein anderer Freiwilliger.
Ja, wir finden immer eine Lösung, um alles verständlich zu machen.
Sagt Giulia Damiano vom Organisationskomitee. Die Hektik im Callcenter ist ein Vorgeschmack darauf, was Lausanne erwartet. An den nächsten beiden Wochenenden hat die Stadt die Schweiz bei sich zu Gast. 65'000 Sportlerinnen und Sportler aller Generationen werden sich in den verschiedensten Sportarten messen, vom Team Aerobic bis zum Kunstturnen. 1.373 Turnvereine haben sich angemeldet. 1.250 davon kommen aus der Deutschschweiz. In der Westschweiz und im Tessin ist das Turnen weniger populär. Festzelte sind am ganzen Seeufer verteilt. Hier werden die Turnerinnen und Turner essen und feiern. Ein Zeltchef erklärt Freiwilligen gerade, was sie tun sollen und was sie nicht tun dürfen. Sie erfahren, wenn sie Spaghetti auf die Teller schöpfen, dürfen sie nicht zugleich die Soße darauf verteilen. Jeder verantwortet ein einziges Produkt und einen einzigen Handgriff. Vor ihrem inneren Auge haben die Helferinnen und Helfer bereits die Athleten vor sich. Sind sie auch auf die zigtausend Deutschschweizer vorbereitet? Die nicht ganz so ernst gemeinte Frage wird sehr ernst beantwortet. Der Chef stellt sofort klar, er rede fließend Deutsch und Französisch und auch Englisch und Portugiesisch, wenn es nötig sei. Er werde die Deutschschweizer empfangen und bewirten. Er werde schauen, dass alles korrekt laufe. Und falls jemand eine Frage nicht beantworten könne, könne man ihn jederzeit rufen. Die Hilfe des Chefs brauche man im Fall nicht, stellen zwei Frauen sofort klar. Etwas Deutsch könne man also schon noch. Auf dem Weg zu einem der vielen Campingplätze für die Turnerinnen und Turner wird es ruhiger. Mit dabei ist nun Guy Lasser, Direktor des Turnfests. Es geht vorbei an den Ruinen des ehemaligen Hafens der Römer, den Archäologen gerade ausgraben. Daneben, über noch nicht ausgegrabenen römischen Mauern, werden die Turnerinnen und Turner schlafen. Hier werde Geschichte über der Geschichte geschrieben. Inmitten der Zeltstadt macht Guy Lasser Halt.
Alors on voit déjà toutes les tentes militaires qui ont été construites par l'armée pour pouvoir accueillir les gymnases, donc des gens réservés des emplacements là-dedans.
Hier habe die Schweizer Armee Zelte aufgebaut. Neben diesem temporären Zeltplatz für 7'000 Leute gibt es zwei weitere. Insgesamt könnten 16'000 Leute in Armeezelten schlafen, rechnet Guy Lasser vor. Andere schlafen in Turnhallen oder in ihren eigenen Campern, Wohnwagen oder Privatzelten.
Sur les trois campings, on sera à peu près à 16.000 personnes. Donc là, dans cette première partie, on sera presque entre 7 et 8.000 dans les deux soirs où il y aura le plus de monde.
Lausanne scheint bereit zu sein. Und auch die Vorfreude bei den Turnern ist groß, weiß man im Callcenter.
Die freuen sich alle und auch, weil es ist ein großes Fest und das Wetter wird wahrscheinlich schön sein. Die sind alle zufrieden zu kommen.
Ab morgen ist Lausanne-Fest in Deutschschweizer Hand.
Philipp Reichen. Das war das Echo der Zeit vom Mittwoch, dem 11. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Lukas Schneider, für die Nachrichten Patrick Walter und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
Soweit
sich und der Zeit, den Mittwochabend hier bei uns, der gehört allen, die gerne Musik haben, sorgsam von Hand zusammengestellt. Das ist ihre SRF-Musikwelle.
Per portarmi tante cose oramai dimenticate. Il tuo amore così buono, quanto male ha sopportato per non farmi più soffrire e per non lasciarmi solo. Quanto bene tu mi hai fatto carezzandomi la mano quel mattino ormai lontano che mi ha regalato te. E il tuo amore così puro, tutto il bene che mi vuoi, non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Bene,
ha regalato te e il tuo amore così puro, tutto il bene che mi vuoi non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi. Non lo dare più a nessuno, ma conservalo per noi.
Dich hat ein Mädchen verlassen, dich hat die Liebe verletzt, hast gestern Nacht deine Hoffnung in einem Pfandleihhaus versetzt. Du fährst mit schwer beladenem Herzen dem letzten Traum hinterher, weiß nicht, wie lang reicht deine Sehnsucht, kennst deine Richtung längst nicht mehr. Fahr einfach immer geradeaus, davon liegt irgendwo dein Ziel. Alles geht, wenn du dich nur traust, du schaffst das, glaub an dein Gefühl. Ganz einfach immer geradeaus, du brauchst doch keine krumme Tour. Die Straße, das ist dein Zuhaus und du lebst nur für Leben pur. Rechts und links, da warten Lügen, die dir deinen Traum zerstören. Lass sie hinter dir liegen, morgen wird nur dir gehören. Du musst nur einfach an dich glauben, lass dich von gar nichts beirren. Es wird die Straße deiner Träume dich in ein neues Leben führen. Fahr einfach immer geradeaus, davon liegt irgendwo dein Ziel. Alles geht, wenn du dich nur traust, du schaffst das, glaub an dein Gefühl. Ganz einfach immer geradeaus, du brauchst doch keine krumme Tour. Die Straße, das ist dein Zuhaus und du lebst nur für Leben pur. Ziel. Alles geht, wenn du dich nur traust, du schaffst das, glaub an dein Gefühl. Ganz einfach immer geradeaus, du brauchst doch keine krumme Tour. Die Straße, das ist dein Zuhause und du lebst nur für Leben pur.
Die Luna, Gute Musik, eine gute Zeit. SRF Musikwelle.
Irgendjemand liebt auch dich, wer, du weißt es nicht. Er sieht kein anderes Mädchen an und sucht nur dein Gesicht. Irgendjemand liebt auch dich, liebt dich, wie du bist. Und was auch mit dir geschieht, du weißt, dass er dich nie vergisst. Ein jeder Mensch macht Fehler, und auch du hast sie gemacht. Da bist dann Schmerz und Tränen, hast du leider nie daran gedacht. Irgendjemand liebt auch dich, morgen kann schon sein, dass er plötzlich zu dir kommt und dann bist du nie mehr allein. Irgendjemand liebt auch dich, morgen kann's schon sein, dass er plötzlich vor dir steht und dann bist du nie mehr allein.
My bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I let you down. So many times I played around. But I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Now the time's come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come. when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say, oh, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me.
Das ist Ihre SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 20 Uhr mit Marco Kalle. Die polnische Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. 243 Abgeordnete sprachen seinem Kabinett ihr Vertrauen aus, 210 stimmten dagegen. Die Regierung von Tusk gilt als proeuropäisch. Kürzlich wurde jedoch der rechtsnationale Politiker Karol Nawrocki zum Präsidenten gewählt. Er hatte sich gegen den von Tusk unterstützten Kandidaten durchgesetzt. Nach Bekanntwerden dieses Resultats kündigte Ministerpräsident Donald Tusk eine Vertrauensabstimmung an. Und nun in die Schweiz mit drei Meldungen aus den Regionen. In Graubünden sollen ehemalige Mitglieder der Kantonsregierung kein lebenslanges Ruhegehalt mehr bekommen. Dieses soll nach dem Ausscheiden aus der Regierung nur noch 3 Jahre lang bezahlt werden. Das will das Kantonsparlament. Es hat einem Gegenvorschlag zu einer Initiative der SVP zugestimmt. Das letzte Wort hat die Stimmbevölkerung. Kinder aus dem Kanton Waadt und dem benachbarten Frankreich dürfen künftig nicht mehr im Kanton Genf in die Schule. Die Genfer Kantonsregierung will eine entsprechende Regelung nächstes Jahr auslaufen lassen, wie sie mitteilt. Insgesamt seien etwa 2000 Jugendliche in den nächsten 4 Jahren von diesem Entscheid betroffen. Genf werde damit 27 Millionen Franken sparen. Und in einem Wald bei Delsberg im Kanton Jura sind 23.000 Gewehrpatronen gefunden worden. Diese waren vor etwa einem Monat aus einem Schießstand in der Nähe gestohlen worden. Die Polizei teilt mit, sie habe 2 Verdächtige festgenommen. Es handle sich dabei um 2 Jugendliche aus der Region. Sie hätten den Diebstahl zugegeben. Brian Wilson, der Mitbegründer der Beach Boys,